Ich bete. Danke, Herr, für diese Sätze, für diese Gedanken, für dieses Gebet, das schon so viele Menschen nachgebetet haben. Danke für die, die es als Erste gebetet und dann auch aufgeschrieben haben. Danke, dass wir uns in ihnen wiederfinden. Aber danke, dass du uns durch dieses Gebet auch ansprichst, dass es zu deinem Wort an uns werden kann. Und darum bitten wir dich, dass du uns deine Gedanken mitteilst, dass wir hören, was du denkst für uns und dass du uns das sagst und das nicht nur in den Verstand hineingibst, sondern es uns zu Herzen gehen lässt, wie du möchtest, dass wir unser Leben gestalten, wie du es uns möglich machst, dass wir leben können. So rede du jetzt, Herr, und hilf uns, so zu hören, wie es für uns gut und richtig ist. Amen. Suche Frieden und jage ihm nach. Liebe Gemeinde, von einem russischen Dichter wird Folgendes erzählt. Eines Tages sieht er auf der Straße Kinder spielen. Er geht hin und fragt die Kinder, was spielt ihr? Wir spielen Krieg, antworten sie. Findet ihr das ein gutes Spiel? Fragt er zurück. Wenn ihr euch im Spiel verletzt oder tötet, wenn ihr zerstört und vernichtet, findet ihr das richtig? Ich habe eine Idee. Spielt doch mal Frieden. Die Kinder schauen ihn mit großen Augen an. Und schließlich sind sie begeistert. Oh ja, das wollen wir spielen, rufen sie durcheinander. Der Dichter geht zufrieden weiter, aber nur bis zur nächsten Straßenecke. Dort holen ihn die Kinder mit einer wichtigen Frage wieder ein. Väterchen, sage uns doch, wie spielt man Frieden? Wie Krieg geht, das wussten die Kinder. Wissen wir, wie Frieden geht? Kann man Frieden überhaupt spielen? Kann es sein, dass die Kinder deshalb nicht wussten, wie Frieden zu spielen ist, weil es im Frieden ja keinen Verlierer und demnach dann auch keinen Sieger gibt? Kann es sein, dass die Kinder nicht wussten, wie sie Frieden spielen sollen, weil sie selbst keinen Frieden erlebten? Also letztlich, weil wir Menschen nicht Frieden leben? Nach den zwei Weltkriegen dachten wir doch, die Menschen hätten dazugelernt. Weit gefehlt. Denn laut dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung gibt es momentan 20 Kriege und 385 kriegerische Konflikte auf dieser Welt. 20 Kriege, 385 kriegerische Konflikte. Und mal ehrlich, wir brauchen doch gar nicht in die weite Welt zu schauen. Auch unter uns gibt es doch kleine Kriegsherde, Konflikte, die mehr oder weniger offen schwelen. Und da ist dann andererseits, und auch das zeigt die Frage der Kinder, die Sehnsucht nach Frieden. Erinnert ihr euch noch an Nicole? Die gewann 1982 den Eurovision Song Contest mit dem Lied Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Und dann geht's weiter. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sehnsucht nach Frieden. In einer Zeit, in der in unserem Land um den NATO-Doppelbeschluss gerungen wurde. In einer Zeit des Kalten Kriegs, als Hunderttausende bei Friedensdemonstrationen in Bonn auf die Straße gingen, um gegen diesen Doppelbeschluss zu protestieren. Auch ich. Einer Zeit, in der unser damaliger Kanzler Helmut Schmidt meinte, mit der Bergpredigt sei keine Politik zu machen. Aber es war ja nicht nur die Angst vor einem neuen Krieg, die da die vielen Menschen zu den Demos trieb. Es war eben auch das, was in dem Lied von Nicole anklingt, die Sehnsucht nach einem umfassenden Frieden. Nicht nur nach dem Schweigen der Waffen. Und für Europa wäre das ja das weitere Schweigen. Wir haben inzwischen über 70 Jahre in diesem Sinne Frieden. Damals, in den 80ern, sangen wir in den Jugendstunden ein Lied von Manfred Siebald. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Und dann heißt es dort in der ersten Strophe, nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht und Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt. Frieden, Shalom heißt das hebräische Wort. Shalom Alechem, so begrüßten sich die Menschen damals, als der Psalm entstand. Eine Grußfloskel, die bis heute von Juden geübt wird, eine Grußfloskel wie unser Grüß Gott, aber auch damit wie in unserer Grußfloskel ein tieferer Sinn, der mitschwingt, oft vergessen, weil es zur Floskel geworden ist, der aber eigentlich drinsteckt. Hinter diesem Shalom Alechem, da steht die Zusage dessen, der grüßt, dem, den er grüßt, in der Weise, dass er sagt, zwischen dir und mir ist alles in Ordnung. Unsere Beziehung ist heil. Ich habe an dich keine Forderungen. Und verbunden damit eben gleichzeitig die Frage auch, und wie ist es von dir zu mir? Und wenn der andere mit Shalom antwortet, dann ist es von ihm, ja, auch von mir aus, alles gut. Shalom, was meint eben mehr als nur keinen Krieg? Das meint eine, ja eben eine heile Welt, so wie sie sich Nicole nur sehr bescheiden ein bisschen wünschte. Eine eben umfassend heile Welt, heil in jeder Beziehung. In den Beziehungen der Menschen untereinander, sie sind in Ordnung. Aber es herrscht eben auch Gerechtigkeit in den Strukturen, in allem. Shalom und Tzedakah, das hebräische Wort für Gerechtigkeit, sie gehören im hebräischen Denken, sie gehören im Alten Testament zusammen. Wo Gott wirkt, so können wir im Psalm 84 lesen, wo Gott wirkt, da küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Sie sind gewissermaßen die zwei Seiten einer Medaille. Das eine nicht ohne das andere. Gerechtigkeit, Tzedakah, besteht nach alttestamentlichem Verständnis in lebendiger Gemeinschaftstreue, ist also nicht das, was wir vom römischen Denken her kennen, die Waage, die immer alles ausgleicht, sondern das ist etwas, was lebt zwischen den Menschen, inmitten der Menschen, im Miteinander. Gerechtigkeit bedeutet, dass es zwischen den Gliedern der Gemeinschaft gut ist. Jedes Glied dem anderen treu war und treu ist. Und es nichts gibt, was dem Einzelnen fehlt. Dass jeder das hat, was er braucht. Dass keiner übervorteilt wird. Und der Shalom, der umfassende Shalom, dieses umfassende Heil schließt dann eben auch ein, dass die Menschen im Einklang mit ihrer Schöpfung leben. Sie eben nicht ausbeuten, sondern sie pflegen und hegen, so wie es der Auftrag Gottes an uns ist. Und eben deshalb auch in einer engen Beziehung zu ihrem Schöpfer, zu Gott leben. Das ist heile Welt. Shalom. Ja, diese Welt haben wir nicht. Diese Welt ist eine Utopie. In diesem Frieden leben wir nicht. Diesen Frieden hat es auf dieser Erde noch nie gegeben. Und diesen Frieden werden wir Menschen in dieser Weltzeit auch nicht erleben. Diesen Frieden, das ist auch klare Aussage der Propheten schon des Alten Testaments, diesen Frieden schafft allein der Messias, der von Gott gesandte endzeitliche Heilskönig. Er wird das Friedensreich Gottes aufrichten. Allein Gott selbst kann es bewirken. Dieses Reich, diese Herrschaft ist nicht von dieser Welt. So hat Jesus auf die Frage des Pilatus geantwortet, ob er denn ein König sei. Ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dennoch, auch das gehört dazu. Wir kommen von Weihnachten. Gott wurde Mensch. Jesus brachte den Frieden auf die Erde. Die Engel singen es den Hirten vom Felde herab, vom Himmel herab, zum Felde herunter, so rum. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden. Christus ist unser Friede. In ihm hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Das ist schon geschehen. Wer Christus glaubt, der hat Frieden mit Gott. Der kann mit sich selbst versöhnt sein und so den Frieden in diese Welt hineintragen. Selig sind die Friedensmacher, so heißt es wörtlich übersetzt in den Seligpreisungen Jesu. Selig sind die Friedensmacher. Wer Christus glaubt, der, mit den Worten der Jahreslosung gesprochen, also wer Christus glaubt, der suche Christus und jage ihm nach. Oder aus dem Neuen Testament kennen wir es so formuliert, folge ihm nach. Wer mit Gott versöhnt ist, der trägt Christus in sich. Der kann eben Friedensmacher sein. Ja, obwohl er weiß, und das gehört eben dazu, obwohl er weiß, dass er auch mit vielen anderen Friedensmachern gemeinsam den völligen Frieden, den Shalom, nicht schaffen wird. Aber an vielen kleinen und manchmal auch größeren Ecken und Enden dieser Welt kann zeitweise für einen kleinen Zeitraum das zeichenhaft aufblitzen. Dieser Shalom kann einmal sichtbar, erfahrbar werden, weil eben Christus unser Friede ist, indem er uns mit Gott versöhnt. Reißt er zugleich die Mauern der Abgrenzung zwischen uns Menschen weg. Im Epheserbrief wird das von Paulus vehement herausgestellt, dass eben die Mauern zwischen Juden und Heiden durch Christus weggerissen sind. Christus ist unser Friede. Und das gilt für alle Mauern zwischen Menschen. Wir brauchen keine Mauern mehr. Das sollten wir Christen Herrn Trump zurufen. Wir brauchen keine Waffen mehr. Das sollten wir unseren Rüstungsproduzenten zurufen. Wir brauchen keine Abschreckung mehr. Ja, ich weiß, das klingt utopisch. Aber genau das ist es, was Christus zu unserem Frieden macht. Er hat nämlich diesen Mythos durchkreuzt, der die Menschheitsgeschichte von Anfang an zu einer Unheilsgeschichte gemacht hat. Den Mythos der erlösenden Gewalt. Den Mythos, der uns weismachen will, dass Gewalt nur mit Gewalt zu beenden sei. Den Mythos, dass Frieden nur mit Gewalt ermöglicht werden könne. Dass Recht und Gesetz nur mit Gewalt durchzusetzen sind. Und in vielen Spielarten wurden seit den Kindertagen, unseren Kindertagen, uns dies immer wieder in unser Unterbewusstsein eingepflanzt. Ganz tief drin sitzt dieser Gedanke in uns. Eingepflanzt, ich nenne jetzt nur exemplarisch ein paar Gestalten von Comics und Film und Fernsehen. Tom und Jerry, Asterix und Obelix, James Bond. Ganz gleich, was wir uns da anschauen, es ist immer das gleiche Spiel. Ein vermeintlich Guter bedient sich der gleichen Mittel wie der Böse, um ihn so zu besiegen. damit das Gute, vermeintlich das Gute siegt, aber doch er vielleicht vermeintlich, der vermeintlich Gute, der Sieger ist. So hat Christus nicht gehandelt. Christus hat keine Gewalt ausgeübt. Er hat sich vielmehr ihr ergeben. Aber nicht ohnmächtig, sondern ganz bewusst, willentlich, freiwillig sich ihr ausgeliefert. Christus durchbricht diese Gewaltspirale durch seinen Tod am Kreuz und entlarvt somit die Mächte dieser Welt. Und damit hat er eben auch diesen Mythos entlarvt, demaskiert. Und er hat aufgedeckt, dass dieser Mythos dem Willen Gottes widerspricht. Gott setzt schon im Alten Testament deutliche Signale gegen dieses Denken, dass allein mit Gewalt letztlich Frieden herstellbar wäre. Da sprechen nämlich Jesaja und Micha, die Propheten, unisono davon, dass Schwerter zu Pflugscharen werden sollen. Wie wir mehr Frieden in der Welt zwischen den Völkern hinbekommen, wie das ist, auch mit der Auseinandersetzung und Durchsetzung von Recht und Gesetz, das ist ein großes Thema, viel zu groß für eine Predigt. Deshalb will ich versuchen, es runterzubrechen auf unsere kleine Welt, in der wir leben und in der wir tatsächlich auch etwas bewirken können. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Christus und folge seinem Vorbild. Streng deinen Verstand an und denke darüber nach, wie du in deinem Umfeld Frieden bewirken kannst, wie du Frieden stiften kannst, wie du zu einem friedvollen und also auch gerechten Miteinander beitragen kannst. Und tu das mit Leidenschaft, jage ihm nach. Das geht nicht so nebenher mit Viertel oder halber Kraft. Das geht nur mit ganzem Herzen und mit tiefem und gelassenem Vertrauen zu Christus, der unser Friede ist. Und dazu drei Konkretionen. Das erste, Christen mühen sich darum, dass Konflikte geklärt werden, dass Menschen sich versöhnen. Und sie beginnen damit natürlich vor der eigenen Haustüre. Stichworte versöhnen und vergeben. Und auch da, liebe Schwestern und Brüder, auch gerade da ist dieser Mythos demaskiert, dass dem anderen seine Schuld erst einmal so um die Ohren geschlagen werden muss, damit ihm dann, wenn er endlich um Vergebung bittet, huldvoll Vergebung zugesprochen werden kann. Nein, Christus hat doch diesem Menschen schon längst vergeben. Am Kreuz ist das doch schon geschehen. Und wenn Christus ihm vergeben hat, ohne von ihm darum gebeten worden zu sein, wie kann ich dann erst vergeben wollen, wenn der andere um Vergebung gebeten hat? Der Schuldige wird nicht mehr mit der Schuld in die Knie gezwungen, sondern mit der Gnade Gottes zum freiwilligen Niederknien gebracht. Und zwar nicht zum Niederknien vor mir, sondern zum Niederknien vor Christus. Er ist der Friedefürst. Ihm folgen heißt, die Nächstenliebe konsequent zu Ende zu denken und zu leben. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Zugegeben, das fordert uns heraus. Das geht uns an unser Ego. Das ist nicht leicht, weil wir eben auch so anders geprägt worden sind als Menschen. Über Jahrhunderte, Jahrtausende hat sich dieser Mythos der erlösenden Gewalt tief in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingepflanzt. Eingenistet, möchte ich sagen. Doch Gottes Geist ermöglicht und bewirkt neues Denken. Und Gottes Geist war schon bei den Psalmbetern am Werk. Suche den Frieden. Du kannst kreative Wege finden, wie Frieden werden kann. Und jage ihm nach. Tu das mit Leidenschaft, mit Begeisterung, eben mit Gottes Geist. Ein zweiter Punkt. Bischof Bedford Strom sagt in einer Predigt zur Jahreslosung, eines brauchen wir ganz bestimmt noch beim Suchen und Nachjagen. Den Humor. Humor entwaffnet. Und er erzählt dann von einer Aktion, bei der ihm das bewusst geworden ist. In Wunsiedel wurde von Rechtsradikalen eine Demonstration zum Volkstrauertag angekündigt. Das Übliche wie viele Jahre schon. Ein Fackelzug durch die Stadt zum sogenannten Heldengedenken. Wunsiedel, die Stadt, in der Rudolf Hess begraben war und die daher immer wieder Neonazis und Rechtsextreme angezogen hat. Und 2014 geschah etwas Neues. Ohne dass es vorher bekannt wurde, haben die Menschen in Wunsiedel diesen Marsch zu einem Spendenlauf umfunktioniert. Für jeden Meter, den ein rechtsextremer Marschteilnehmer gelaufen ist, hatten sie Sponsoren gefunden, die dafür je 10 Euro an das Aussteigerprogramm Exit spendeten. Exit, das ist eine Gesellschaft, die Aussteigern aus der Neonazi-Szene unterstützen und ihnen helfen, diesen Ausstieg zu bewältigen. Ihr könnt euch das vorstellen, die braunen Demonstranten waren überrascht, ziemlich überrascht. Um sie rum plötzlich Plakate, die sie anfeuerten. Marschiert noch weiter, jeder Meter bringt Geld. Und auf anderen Bannern war zu lesen, flink wie die Windhunde, zäh wie Leder und großzügig wie nie. Oder zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl und so lauft ihr auch. Oder Endspurt statt Endsieg. 10.000 Euro kamen am Ende zusammen, mit denen Menschen aus der rechtsradikalen Szene nun beim Ausstieg begleitet werden können. Suche Christus und folge ihm, humorvoll, kreativ. Denn er hat gesagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und die dritte Konkretion, das Wichtigste für alle Friedenssucher und Friedensjäger zum Schluss. Das Gebet ist die mächtigste, und jetzt sage ich das in Anführungszeichen, Waffe, die wir haben. Der methodistische Theologe Walter Wink schreibt in seiner Theologie der Gewaltfreiheit, das Gebet lässt die Luft einer kommenden Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart hineinwehen. Das lohnt es sich mitzunehmen und zu merken. Das Gebet lässt die Luft einer kommenden Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart hineinwehen. Das Gebet setzt auf die Zukunft, die uns in Jesus Christus entgegenkommt. Und das Gebet ist getragen von der Erfahrung, dass Christus unser Friede ist, dass er unsere harten Herzen weich macht, dass er uns mit Gott versöhnt, dass er uns zu Friedensmachern beruft und auch befähigt. Und das Gebet wird beflügelt eben von dieser Hoffnung, dass dieser Christus vollenden wird, was er damals in seinem Leben und vor allem in seinem Sterben am Kreuz begonnen hat. Das Gebet und der Friede Gottes, den wir suchen und dem wir nachjagen sollen, sie gehören eng zusammen. Das macht zum Beispiel auch der Apostel Paulus deutlich in seiner Aufforderung an die Philipper gegen Ende seines Briefs an diese. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebete und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der nächste Satz lautet, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und dazu gehört dann auch das, was er direkt davor geschrieben hat. Der Herr ist nahe. Sowohl im Hier und Jetzt, als auch im Entgegenkommen aus der anderen Zeit in unsere Zeit. Also lasst uns den Frieden suchen und darin Christus und ihm nachjagen, also leidenschaftlich für Christus und seine Friedensbotschaft eintreten.